4 Geschichten zur Wiedergutmachung. Die erste Geschichte ist von einer afghanischen Christin. Sie schreibt: Es hat viel Liebe gebraucht, um meinen stolzen muslimischen Vater davon zu überzeugen, dass er mich auf unserer christlichen Hochzeit vor den Altar führt. Als Ausgleich planten wir zusätzlich ein afghanisch-traditionelles Hochzeitsfest mit 300 Gästen am Wohnort meiner Eltern. Am Abend vorher sagte mein Mann mir am Telefon, er könne seinen Pass nicht finden. Er verpasste seinen Flug und sein eigenes Hochzeitsfest. Wir haben meinem armen Vater keine Ehre gebracht, sondern unfassbar große Schande. Vor Hunderten von Menschen. Es hat 3 Monate gedauert, bis ich jeden Hochzeitsgast mit einem Geschenk im Gepäck zu Hause besucht hatte, um die Ehre meines Vaters wiederherzustellen. Die zweite Geschichte ist die Geschichte von den 2 deutschen Staaten, Bundesrepublik Deutschland und DDR, und die Geschichte von einer Wiedergutmachung für das, was unser Volk besonders gegenüber Juden, aber auch gegenüber Sinti und Roma, Homosexuellen und überhaupt politisch Andersdenkenden getan hat. In der Bundesrepublik Deutschland gab es eine beispiellose Wiedergutmachung, auch finanzieller Art, während die DDR, das DDR-Regime, bis zuletzt ablehnte, Wiedergutmachungszahlungen zu geben, weil sie sich selber eher auch als Opfer der Nazi-Zeit sahen. Was mich beeindruckt hat, war eine Stellungnahme der ersten frei gewählten DDR-Regierung nach dem Mauerfall. Ich zitiere: Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Land. Die dritte Geschichte ist eine aus einer Schule, in der in einer Klasse eines unserer Kinder gab es den Verdacht, dass derjenige, der die Kasse von den Eltern, sozusagen die Klassenkasse, verwaltete, sie veruntreut habe. Könnt euch vorstellen, dass da Briefe hin und her gingen, Anschuldigungen, Verdächtigungen. Dann gab es mehrere Elternabende dazu. Und bei diesen Elternabenden hatten meine Frau Antje und ich uns überlegt, und hatten das auf dem Herzen, dass wir in so einer Situation unbedingt dort auch beide hingehen müssen, um dort zu unterstützen. Und es war dann so, dass derjenige, dem dieser Vorwurf gemacht wurde, dass sich herausstellte nach Kassenprüfung, dass sich keine Schuld bei ihm fand, sondern dass das Gerücht und Verdächtigung allein gewesen war. Und dann war in dem Elternabend eine ganz komische Atmosphäre. Es war so wie verbranntes Land. Es war ein ausgesprochenes Misstrauen gewesen und hatte geherrscht. Und jetzt war eine Beklemmung da. Was machen wir jetzt? Und ich hatte das dann auf dem Herzen aufzustehen und das auch im Namen der Elterngemeinschaft, dem Betreffenden, auszusprechen, dass seine Ehre wiederhergestellt ist in diesem Vorfall. Die vierte Geschichte über Wiedergutmachung hat für viel Wirbel gesorgt. Wahrscheinlich haben viele von euch darüber gelesen. Ein Finanzbeamter hat systematisch sehr viele Kunden, in Anführungsstrichen, des Finanzamtes betrogen und sich daran bereichert auf übelste Art und Weise und hat von einem Tag auf den anderen sich entschlossen, die Hälfte seines Vermögens wohltätigen Zwecken zu spenden und jeden, den er betrogen hat, 4-fach zurückzuzahlen. Diese Geschichte habt ihr nicht in der Zeitung gelesen, sie ist aus der Bibel. Lukas 19. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum herunter, das war der betreffende Finanzbeamte, und er nahm Jesus voller Freude auf. Er war richtig begeistert. Jesus kommt zu mir nach Hause. Und alle drumherum, die es sahen, murrten und sagten, beim ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Können wir uns vorstellen, ne? Dass Jesus mit so jemand sich abgibt, mit einem, der systematisch betrügt und sich dabei wohl noch gut fühlt, der sich bereichert auf Kosten anderer, zu dem lädt Jesus sich ein. Und dann wird uns viel wahrscheinlich nicht berichtet über diese Geschehnisse dort, aber dann im Vers 8, direkt dahinter, aber Zachäus wandte sich an den Herrn, hier ist Jesus gemeint, und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn, und damit meint Jesus wieder sich selbst, ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Eine Geschichte der Wiedergutmachung, Zachäus. Wiedergutmachung weit über das Maß hinaus, was das alttestamentliche Gesetz vorsah. Das alttestamentliche Gesetz hatte für, wenn man jemand eine Schuld wiedergutmachen sollte, dann war ein Aufschlag von 20% vorgesehen. Ein Fünftel mehr, das war vorgesehen. Als Zeichen der Reue, des Wiedergutmachens, dass man nicht nur einen Schaden ausgleicht, den man verursacht hat, sondern dass man noch etwas dazu gibt. Wie eine Art Wiedergutmachen, Wiederherstellung, Schmerzensgeld oder so, wie immer ihr das nennen wollt. Wenn das Ganze eine bösartige Vorgeschichte hatte, wenn jemand also auf betrügerische, bösartige Weise Geld erpresst hatte beispielsweise oder sich sonst wie schuldig gemacht hatte, dann war das Maß vierfach zurückzahlen, was geraubt wurde. Dass dieses Strafmaß nimmt sozusagen Zachäus auf, aber er tut weit mehr als das. Er sagt, zusätzlich möchte ich von meinem Eigentum die Hälfte zur Verfügung stellen. Und nun versetzt euch nochmal in die Lage der afghanischen Christin, von der wir gerade gehört hatten. Ich gehe davon aus, dass Zachäus jeden Einzelnen besuchen musste, um das zu tun. Also ihr versteht, was er da auf sich nimmt an Wiedergutmachung, um seine Schuld zu bereinigen und dem etwas Gutes entgegenzustellen. Im Matthäusevangelium greift Jesus einmal das Prinzip des Alten Testamentes rund um die Vergeltung auf, was oft falsch verstanden wird, glaube ich. Aus dem Alten Testament, so zitiert Jesus, heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Und dann führt Jesus das aus. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm noch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm auch noch den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Hier geht es Jesus um dieses Thema Wiedergutmachung von beiden Seiten. Von Seiten des Geschädigten und auch von Seiten dessen, der Schaden verursacht hat. Und Jesus nimmt dieses alttestamentliche Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manche Menschen verstehen das miss, weil sie glauben, dass Gott sich im Alten Testament anders äußert als im Neuen. Dass es im Alten Testament Rache oder Vergeltung gibt. Das ist hier nicht gemeint. Als es ist gemeint, dass hier etwas Gleichwertiges als Ersatz gegeben wird. Wenn du dem anderen sein Smartphone zerstört hast, sollst du ihm dafür ein Smartphone geben. Das ist damit gemeint. Smartphone für Smartphone. Ja? Es bedeutet nicht, du hast mir das Auge blau gehauen, ich haue dir deins blau. Das ist damit nicht gemeint. Es geht um das Prinzip, dass etwas wieder gut gemacht wird, dass etwas eine Entschädigung erfolgt. Und wenn das nicht möglich ist, das zu entschädigen, weil man etwas nicht heilen kann oder nicht gesund machen kann, dann wurde das mit Geld gemacht, um den anderen zu unterstützen und ihm seine Lebensgrundlage zu erneuern. Und wenn Jesus das aufgreift, dann sagt er damit lediglich, wisst ihr, ihr habt das zu einem Gesetz gemacht, nach dem Motto, wir Wiedergutmachungsleistungen, die fordern wir ein. Und Jesus sagt, seid, wenn ihr Jünger, meine Jünger seid, dann lernt von mir Großzügigkeit. Dann lernt, dass ihr Wiedergutmachung nicht einfordern müsst, dass das kein Gesetz ist. Lernt, großzügig zu sein. Und wenn der andere eine Wiedergutmachung von dir fordert, dann gib ihm ruhig noch mehr. Sei großzügig in dem, was du tust. So verstehe ich die Verse aus Matthäus 5. Wenn wir nochmal zu Zachäus zurückkommen, der seine Wiedergutmachung oder seine Reue über seine Schuld ausdrückt in Taten, dann könnt ihr vielleicht sagen, ja, aber bei Zachäus finden wir doch gar nicht, dass er das in Worte fasst, ich habe etwas falsch gemacht, also wir finden hier kein klassisches Sündenbekenntnis oder etwas Ähnliches. Und wisst ihr, seine Taten sprechen so laut, dass er gar nicht mehr sagen muss oder es nicht mehr kommentiert werden muss, dass ihm das von Herzen leid tut, was er getan hat. Das heißt, Wiedergutmachung ist nicht nur ein Ehre wiederherstellen, sondern Wiedergutmachung ist aus meiner Sicht auch ein deutliches Signal, dass jemand es ernst meint mit seiner Reue. Dass jemand es wirklich von Herzen leid tut, was er getan hat. Und dass er das nicht damit abtut, dass er sagt, ja, das tut mir leid, aber du musst auch verstehen, dass ich in der Situation gar nicht anders handeln konnte. Das ist weder eine Entschuldigung noch eine in irgendeiner Weise geartete Reue über das, was passiert ist. Es ist letztlich kein Schuldeingeständnis. Und deshalb glaube ich, dass unsere Taten, das, was wir tun mit Fehlverhalten, mit unserem eigenen Fehlverhalten, was wir nach dem Fehlverhalten tun, dass das eine beredte Sprache ist. Dass das viel lauter tönt als das, was wir vielleicht sagen. Bis dahin, dass ich glaube, dass wenn jemand das vielleicht nicht in Worte kleiden kann und nicht verbal so stark ist, um Vergebung bitten zu können, dass manchmal auch Gesten, Geschenke, etwas, was ich dem anderen Gutes tue, auch deutlich machen können, dass mir das von Herzen leid tut. Manchmal ist die ausgestreckte Hand, die ich dem anderen reiche, noch wichtiger als viele Worte, wo ich in Gefahr stehe, dann mein Verhalten zu erklären. Und wisst ihr, diese Ehre, die hier wiederhergestellt wird, die bewirkt auf der anderen Seite auch, dass Zachäus von Jesus geehrt wird. Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden, sagt Jesus. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Das muss ich durch eine Zeichnung, glaube ich, erklären, wie das zu verstehen ist. Wie das mit Schuld und Scham ist. Sünde löst aus, dass Schuld eine Beziehung zerstört und dass wir ein Empfinden haben, normalerweise auch hier besteht eine Last, eine Schuld. Diese Last zeichne ich mal als ein Gewicht. Das ist eine schwere Last, diese Schuld. Und auf der anderen Seite gibt es auch, dass die Ehre verletzt ist. Manchmal, wie zum Beispiel bei dieser afghanischen Hochzeit. Wer hatte da eigentlich Schuld? Ich meine, natürlich, der hat seinen Pass nicht gefunden. Hätte sich früher darum kümmern müssen. Aber letztlich war das Problem nicht eine Schuldenlast, sondern war die Verunehrung, die Blamage für den Vater. Und darum müssen wir hier noch Scham hinmalen. Da malen wir mal so. Und Scham und Schuld kommen in der Bibel beide vor, sind gleichrangig. Und ich glaube, unsere muslimischen Cousins können diese Frage, auch unsere jüdischen Cousins, können das mit der Scham und der Verletzung von Ehre besser verstehen, als in unseren westlichen Gesellschaften das verstanden wird normalerweise. Sie haben mehr Empfinden dafür, was es bedeutet, auch Gottes Ehre zu verletzen. Während wir vielleicht sagen würden, naja, bei der afghanischen Hochzeit, da ist doch nichts, der hat doch nichts verkehrt gemacht. Aber darum geht es da in diesem Fall nicht. Und das zeichne ich, das soll kein Schaf sein, sondern eine schwarze Wolke. Das heißt, da ist nicht unbedingt immer eine messbare Schuld vorgefallen, aber eine Verunehrung. Wiedergutmachung heißt jetzt, dass dem etwas entgegengestellt wird, um diesen Schaden auszugleichen. Also in diesem Fall ist uns das sehr klar, weil das in unserer Kultur sehr gängig ist. Also das heißt, hier ist eine Schuld vorgefallen. Ich habe etwas vielleicht kaputt gemacht oder etwas Ähnliches. Und ich kann das bezahlen. Das hat 50 Euro gekostet und ein paar zerquetschte. Und diese Wiedergutmachung ist gleichzeitig auch eine Anerkenntnis der Schuld und bewirkt Versöhnung. Im besten Falle, wenn der andere auch darauf eingeht natürlich. Der andere ist ja immer auch noch mitbeteiligt. Und in einem anderen Fall, das hatten wir auch gesehen, ist Wiedergutmachung eine Wiederherstellung der Ehre. Eine Wiederherstellung der Beziehung, so wie diese Frau dann alle Gäste einzeln besucht, mit einem Geschenk die Sachlage erklärt, so stellt sie die Beziehung wieder her, die zerrüttet war, oder stellt die Ehre des Vaters wieder her, mit dem gleichen Ergebnis. Das heißt also, hier sind diese beiden Aspekte Schuld und Scham, sind beide, Unehre und Schuld, sind beides Aspekte von Sünde und von Wiederherstellung. Und ich glaube, dass da, wo Wiedergutmachung ins Spiel kommt, dass erst da letztlich sichtbar wird, ob jemand seine Schuld ernst nimmt, auch vor Gott ernst nimmt. Wenn mir also jemand sagt, zum Beispiel im Gespräch, ja, ich weiß, dass das falsch ist vor Gott, aber ich möchte so weiterleben, dann muss ich eigentlich sagen, dass das keine Reue ist. Und dass man das weder Wiedergutmachung nennen kann, noch Vergebung von Schuld. Bei Zachäus ist es zum einen so, dass er seine Schuld, die er auf sich geladen hat, wieder gut macht, auch finanziell wieder gut macht und noch etwas obendrauf setzt, völlig freiwillig. Und das geht ganz im Stil Jesu, dass jemand, der die Befreiung durch Jesus erlebt hat, dass der sagt, ich kann großzügig sein. Das ist wunderbar, wie Zachäus hier agiert. Aus freien Stücken sagt er, ich gehe weit über das Maß hinaus, was vielleicht vorgeschrieben wäre, weil ich habe das Herz voll davon, Jesus ist bei mir ins Haus gekommen. Und so sagt Jesus auch, spricht Jesus diese Versöhnung an, die passiert ist, auch zwischen ihm und Gott, interessanterweise. Die Versöhnung zwischen Menschen wird ja erst noch kommen. Wenn Zachäus nämlich bei dem Einzelnen klingelt und sagt, du, es tut mir leid, ich habe dich um so und so viel betrogen und ich möchte dir das heute vierfach zurückgeben, ist dir das recht? Dann wird Versöhnung ermöglicht. Da wird es auch Leute geben, die werden das Geld nehmen und die Tür wieder zuschlagen und werden sagen, hau ab, aber danke fürs Geld. Aber es wird auch Leute geben, mit denen setzt eine Versöhnung ein. Bei Menschen ist Versöhnung nicht garantiert. Selbst wenn du Schuld wieder gut machen möchtest, Versöhnung ist keine Garantie. Du hast keinen Anspruch darauf. Aber Gott schenkt Versöhnung und verpflichtet sich zur Versöhnung. Er sagt, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Das bedeutet, weil du das getan hast, weil du diesen Weg eingeschlagen hast, darum bist du jetzt wieder versöhnt mit Gott. Die Beziehung zwischen Gott und dir, die ist wieder in Ordnung. Das nennt die Bibel Rettung. Und um das zu verdeutlichen, dass das eine Wiederherstellung, eine Versöhnung ist zwischen Gott und Menschen, darum sagt Jesus, der gehört doch auch zu den Kindern Abrahams, zu den Söhnen Abrahams. Damit beschreibt er, steht doch auch in dieser Linie der Leute, die mit Gott unterwegs sind. Jetzt ist er wieder dabei. Wir gehören wieder zusammen. Das ist deine eigentliche Bestimmung, Zachäus, und in die bist du zurückgekehrt. Es gibt im Sprachgebrauch zur Zeit Jesu gibt es drei Worte für Versöhnung. Einen kultischen, also das heißt, dass man Götter irgendwie milde stimmt. Einen für politische Angelegenheiten und einen für familiäre, wenn du Streit mit deinen Nachbarn hast oder mit deiner Frau. Und diesen Begriff, den letzten, den nimmt Paulus, um zu sagen, Versöhnung hat Gott mit sich selbst, mit uns geschaffen. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott versöhnt. Gott tut alles, damit Versöhnung zwischen uns und ihm wiederhergestellt wird. In diesem Sinne ist Jesus der eigentliche Wiedergutmacher. Der eigentliche, der wiederherstellt, der Heilung hineinbringt. Er bezahlt. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast zu verstehen, warum Gott nicht sagt, wisst ihr Menschen, die ganze Welt, ich spreche euch einfach von eurer Schuld frei, und warum es notwendig ist, dass Jesus einen so hohen Preis zahlt des Leidens und Sterbens, dann weise ich dich hin auf diesen hohen Preis der Wiedergutmachung und weise dich darauf hin, dass Zachäus vierfach bezahlt. Und weise dich darauf hin, dass die afghanische Christin 300 Leute zu Hause mit einem Geschenk besucht. Der Schaden, den wir gegenüber Gott anrichten, an Schuld und an Verunehrung Gottes, der unser Schöpfer ist, ist so immens groß, dass die Wiedergutmachung und die Begleichung dieses Schadens, den Gott sich entschlossen hat, selbst zu übernehmen, dass der so hoch ist, dass dafür nur die Währung, die höchste Währung in Frage kommt, die es auf diesem Planeten zu zahlen gibt. Und das ist sein Leben. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich daran zum einen denken müssen, dass wir als Einzelne überlegen können, inwieweit ist in deinem oder in meinem Leben an irgendeiner Stelle auch Wiedergutmachung noch nötig. Ein Dienst der Versöhnung. Etwas, was du einem anderen Gutes tun kannst. Etwas, was du aussprechen darfst. Und mir ist ein zweites gekommen, und das betrifft Wiedergutmachung als Gemeinde. Wisst ihr auch, das habe ich an dieser Klassenelterngemeinschaft und auch in Bezug auf unser Land gemerkt, es gibt auch kollektive Schuld, also das heißt eine gemeinsame Verantwortung für das, was man tut. Und dann mag es sein, dass der eine oder andere von euch, diese Gemeinde ist noch verhältnismäßig jung, 25 Jahre dieses Jahr, dass wir noch keine so lange Geschichte haben und noch nicht so viel Schuld auf uns geladen haben als Gemeinde. Aber vielleicht hier und da. Und wenn dem so ist und du das Empfinden hast, dass das so ist, dann hätte ich die Bitte an dich, dass du vielleicht auf einen der Ältesten zukommst, auf mich zukommst. Und wir sind gern bereit, solche Sachen, die ernst gemeint sind, zu prüfen und zu schauen, inwieweit ist Wiedergutmachung an der einen oder anderen Stelle nötig? Vielleicht Dinge, die uns überhaupt nicht bewusst sind. Dann bitte sag uns das, weise uns darauf hin, damit wir nicht zu lange warten mit dem, was Gott uns aufs Herz legt. Amen. Ich bete mit uns und lade danach ein, dass es eine Zeit der Stille gibt. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Eingeladen bist du, wenn du Jesus als Herrn deines Lebens akzeptierst, wenn du weißt, er ist für mich gestorben und auferstanden, dann laden wir dich ganz herzlich ein, dass du an einer dieser vier Stationen dazukommst und das Abendmahl mit uns nimmst. Und wenn du sagst, das ist noch nicht der Fall für mich, dann oder du weißt, da bist da unsicher drüber, es ist kein Problem, auch sitzen zu bleiben, in den Lobpreis zu sein oder diese Gebetsangebote in Anspruch zu nehmen während dieser Zeit. Und nun haben wir eine Zeit der Stille nach dem Gebet, das ich spreche. Vater im Himmel, ich danke dir für die Versöhnung, die du geschaffen hast. Ich danke dir für Wiedergutmachung, die du geschaffen hast. Du hast so einen hohen Preis gezahlt. Der Not, der Verzweiflung, der Schmerzen, des völlig Verlassenseins. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie diese Schwere der Schuld einer ganzen Welt, wie schwer das auf deinen Schultern lag. Und ich danke dir, dass du diese Welt und damit auch mich und uns versöhnt hast mit dem Vater. Danke, Jesus, für dein Tun. Danke, dass du so vielen Gebeten gleichzeitig zuhören kannst. Amen.